HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Fresenius ist ein Gesundheitskonzern, der mit Produkten und Dienstleistungen rund um die Dialyse handelt. Fresenius sitzt in Bad Homburg und macht von dort aus Geschäfte in der ganzen Welt. Allerdings offenbar nicht immer ganz sauber. Von 2007 bis 2016 wurden systematisch in 17 Ländern Ärzte in staatlichen und militärischen Krankenhäusern bestochen. HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka hat sich mit dem Thema beschäftigt und wir haben sie zunächst gefragt, was da genau passiert sein soll. Offenbar wurde ja kräftig bezahlt. Wie lief das genau ab?
Wie üblich bei Korruption, getarnt als Beraterverträge, Schmiergeldzahlungen, als Provisionen angegeben und ähnliches. Das Ganze in vielen, vielen Ländern, in Saudi-Arabien, in Angola, in 8 westafrikanischen Ländern, in Spanien, Mexiko, Türkei, China. Ein Beispiel aus Angola. Da warnt der Manager vorher noch: Vorsicht vor den Verhältnissen dort, bitte alles immer sauber dokumentieren, hohes Korruptionsrisiko. Und was passiert? Ruckzuck bekommt ein hochrangiger Militärdirektor Geld dafür bezahlt, verdient also mit an den Dialysegeräten. Und kurz danach sind er und 2 berühmte Nierenärzte Aktionäre von Fresenius Medicare. Das ist das Tochterunternehmen, das da Geschäfte gemacht hat.
Wieso wird das eigentlich jetzt erst bekannt, wenn die Fälle schon 2007 bis 2016 stattgefunden haben sollen?
Weil es einen Bericht gibt, der im März veröffentlicht worden ist, und zwar einen Bericht der US-Börsenaufsicht. Da ist nämlich zunächst ermittelt worden, und zwar offensichtlich sehr ordentlich. Fresenius scheint sich da sehr kooperativ gezeigt zu haben. Das heißt, da wurde mitbezahlt. Am Ende sind 206 Millionen Euro in den USA sozusagen als Wiedergutmachung, als Vergleich bezahlt worden. Und dieser Bericht, dieser 29 Seiten lange Bericht, in dem sehr detailliert beschrieben wird, was da passiert sein soll, der ist jetzt bekannt geworden.
Nun soll die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermitteln. Was sagen die denn dazu?
Gar nichts, fast gar nichts. Also sie bestätigt, sie ermittelt. Vorwurf ist Bestechung. Es gibt mehrere Beschuldigte, nicht mal da lässt sie sich in die Karten schauen. Das heißt, sie nennt keine Zahlen. Begründung sind die berühmten ermittlungstaktischen Gründe. Das heißt, dieses Verfahren scheint mir noch am Anfang zu sein.
Beim Gesundheitskonzern Fresenius mit Sitz in Bad Homburg wurde scheinbar unsauber gearbeitet. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka war das mit Details zu diesem Fall. Anfang vergangener Woche hatte es vor Brunsbüttel in Schleswig-Holstein eine groß angelegte Suchaktion mit vielen Rettungskräften gegeben. Auslöser war eine 19-Jährige, die der Polizei gemeldet hatte, dass sich ihre 41-jährige Mutter gemeinsam mit ihrem 8-jährigen Bruder auf den Weg zum Watt gemacht hat und vorher Selbstmordabsichten geäußert habe. Die Suche war schließlich erfolglos eingestellt worden. Lediglich einige Fußspuren und einige persönliche Gegenstände der Vermissten hatte man entdecken können. Reporter Wolfgang Hetfleisch hat den Fall recherchiert und das ist ein Fall, der auch eine Verbindung nach Hessen hat. Unser Reporter hat erst einmal nachgefragt, ob denn in Schleswig-Holstein noch nach der Frau und dem Jungen gesucht wird.
Nein, die Polizei, die geht davon aus, dass sie den Selbstmord verbunden mit der Tötung des Kindes nur vorgetäuscht hat. Bei Brunsbüttel, da gab es ja Spuren am Elbstrand, da lagen auch noch eine Jacke und ein paar Schuhe. Also hat man erst mal angenommen, dass die beiden dort ins Wasser gegangen sind. Da ist dann sofort eine Riesensuchaktion durchgeführt worden. Hubschrauber, Wärmebildkamera, Taucher, das volle Programm. Sogar ein Rettungsschiff ist dabei gewesen. Alles ohne Ergebnis. Inzwischen weiß man aber eben, die Frau hatte zuvor ihr Konto leergeräumt und ihr Auto verkauft. Ich sag's mal so, wer sterben will, der braucht kein Bargeld. Deshalb geht die Polizeidirektion Itzehoe davon aus, dass die beiden noch leben und die Mutter mit ihrem Sohn untergetaucht ist. Vielleicht in Spanien, denn da leben Verwandte von ihr.
Da stellt sich die Frage, ob die Frau irgendeinen Grund gehabt hat, unterzutauchen. Hat sie irgendwas gemacht?
Das hat sie, und zwar in Hessen. Sie hat mal im Main-Kinzig-Kreis gelebt, im Raum Gelnhausen, und da hat sie Leute betrogen. Sie hat im Internet Waren auf fremde Namen bestellt. Deshalb ist sie im Februar vom Landgericht Hanau verurteilt worden wegen Computerbetrugs. Sie soll 1,5 Jahre ins Gefängnis. Und diese Strafe, die hätte sie vor einer Woche in Lübeck antreten müssen, und zwar genau einen Tag, nachdem sie verschwunden ist. Bei der Polizei hat sich dann ein Zeuge gemeldet, dem soll sie gesagt haben, dass sie nicht ins Gefängnis will und sich nach Spanien absetzt. Deshalb hat die Kripo in Itzehoe auch Kontakt zu Interpol aufgenommen.
Für viele Menschen mag das klingen wie Stoff aus einem Roman. Was weiß man denn sonst noch über die Frau?
Was wir wissen, das ist eher bruchstückhaft, möchte ich mal sagen. In den Berichten mehrerer Zeitungen ist davon die Rede, dass ihr Lebensstil aufwendig gewesen sei, also dass sie zum Beispiel immer sehr, sehr gut gekleidet war. Es gibt wohl 3 Kinder aus 2 Beziehungen. Vor ihrem Verschwinden, da hat sie sich in Brunsbüttel ja mit ihrer 19-jährigen Tochter getroffen. Diese Tochter hat dann auch die Polizei alarmiert. Wir haben auch ein paar Informationen aus ihrem persönlichen Umfeld früher in Hessen bekommen. Also ich fasse mal zusammen, es spricht vieles dafür, dass die Frau ein Leben führen wollte, das sie sich finanziell nicht leisten konnte. Und da hat sie dann eben wohl nach Mitteln und Wegen gesucht. Ein interessantes Detail, der Vorname der Frau, der jetzt in den Zeitungen kursiert, der ist nach unseren Informationen falsch. Vielleicht hat sie also sogar ihren Namen geändert.
Wolfgang Hetfleisch über das rätselhafte Verschwinden einer Frau, einer 41-Jährigen, nach der es im Watt in Norddeutschland eine groß angelegte Suche gegeben hatte. Nach einer Verurteilung in Hanau wird sie jetzt aber in Spanien vermutet. 70 Jahre DGB, also Deutscher Gewerkschaftsbund. 1949 wurde der Deutsche Gewerkschaftsbund nach dem Krieg gegründet und er ist eine wichtige Institution für Millionen von Beschäftigten, auch wenn die Gewerkschaften seit Jahren unter Mitgliederschwund leiden. Lars Hofmann aus unserer hr-Info-Wirtschaftsredaktion hat einen Mann getroffen, der in diesem Jahr dafür ausgezeichnet wird, dass er seit 50 Jahren Mitglied der SPD ist. Aber es gibt allerdings noch eine Organisation, in der er noch länger Mitglied ist, und Sie ahnen schon, um welche es da geht.
Waldemar Schütze kann sich genau an den Tag erinnern. Die Frage, wie lange er schon Gewerkschaftsmitglied ist, beantwortet er ohne zu zögern.
60 Jahre und das seit 1.4.1959. Ja, ich war damals 14 Jahre alt, damals war das nach der Schule. Direkt dann auch eine Ausbildung, und die hatte ich bei der Deutschen Bundespost gemacht.
Dass er da auch in die Postgewerkschaft eintrat, war für ihn geradezu zwingend. Damals, Ende der 50er und in den 60er Jahren, seien die Arbeitsbedingungen deutlich schlechter gewesen als heute, sagt der Bad Homburger.
Die Arbeitszeit war damals, die Wochenarbeitszeit, noch bei 60 Stunden. Deshalb war auch so wesentlich für mich, sich zu organisieren, um auch mit allen anderen Kollegen gemeinsam auch was zu bewirken, weil ein Einzelner allein sich nicht gegen Arbeitgeber behaupten kann.
Diese Überzeugung hat ihn immer wieder angetrieben, sagt Waldemar Schütze. Anfangs hat er die Jugendvertretung in seinem Betrieb organisiert, ist so immer weiter in die Gewerkschaftsarbeit hineingewachsen, mit allem, was dazugehört, bis hin zu Streiks.
Der größte Arbeitskampf, den ich mich entsinnen kann, das war im November 1980, das war der Schichtdienststreik. Das war der erste große Streik der Deutschen Postgewerkschaft gegen den Arbeitgeber Deutsche Bundespost. Und er hatte insgesamt 5 Wochen gedauert. Und dann haben wir uns letzten Endes auch durchgesetzt.
Was ihn noch heute mit Stolz erfüllt. 23 Jahre lang war er dann hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär, hat bei der Postgewerkschaft später noch die Fusion mehrerer Gewerkschaften zu Verdi mitgemacht, bevor er in Rente ging. Den jahrelangen Mitgliederschwund bei den Gewerkschaften bedauert er. Die Zeiten und Umstände hätten sich geändert. Gewerkschaften seien aber nach wie vor wichtig. Denn der Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital, sagt Waldemar Schütze, bestehe nach wie vor.
Wenn man merkt, dass man hilflos ist gegenüber demjenigen, der einem überlegen ist, der Arbeitgeber nämlich, dann muss man einfach das Gefühl haben, ich brauche jemanden, der für mich da ist, weil ich alleine kann ich das sowieso nicht bestehen. Und darin müsste im Grunde genommen der eigene Antrieb schon geweckt sein, um sich in Gewerkschaften zu organisieren.
Waldemar Schütze wünscht sich mehr gesetzlichen Schutz für Betriebsräte. Es müsste beispielsweise leichter und sicherer sein, einen solchen Betriebsrat zu gründen. Da hätten am Ende auch die Unternehmen selbst etwas davon. Einfach, weil das Klima im Unternehmen besser sei. Er selbst sagt, nach 60 Jahren in der Gewerkschaft, er würde es immer wieder genau so machen.
Selbstverständlich, das ist bei mir in den Genen. Das ist schon, das habe ich immer für Gerechtigkeit eingestanden. Das mache ich schon von Kindesbeinen an und mache es heute noch.
Waldemar Schütze sitzt in seinem Büro im Bad Homburger Landratsamt. Hier ist er mit 70er nach wie vor aktiv. Als ehrenamtlicher Ombudsmann für Hartz-IV-Empfänger, genauso wie für Menschen, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind.
Der DGB feiert 70 Jahre Geburtstag. Reporter Lars Hofmann über einen Mann, der schon viele Jahrzehnte dabei ist. Vincent van Gogh gilt als Schlüsselfigur für die Kunst der deutschen Moderne. Und am Dienstagabend wird in Frankfurt, im Frankfurter Städel, eine große Van Gogh-Ausstellung mit über 120 Werken eröffnet. Making Van Gogh – Geschichte einer deutschen Liebe ist die umfangreichste Präsentation mit Werken des niederländischen Malers seit fast 20 Jahren in Deutschland und die bislang aufwendigste Ausstellung in der Geschichte des Frankfurter Städel-Museums. Jan Tussing hat sich von Städel-Direktor Philipp Demand seine Liebe gestehen lassen.
Ja, ich liebe Van Gogh und ich kann Ihnen auch sagen, warum.
Städel-Direktor Philipp Demand gesteht seine gar nicht so heimliche Liebe zu dem Maler, der wie kein anderer die deutsche Moderne prägte.
Das Fluidum von Van Gogh und das, was passiert, wenn man vor einem Van Gogh steht, das stellt sich eben nicht ein, wenn Sie eine Reproduktion sehen. Und was Van Gogh ausmacht, diese unglaubliche Energie und Innovationskraft, das sehen Sie nur, wenn Sie wirklich vor dem Original stehen.
Van Goghs Bilder, seine breiten Pinselstriche, seine leuchtenden, dick aufgetragenen Farben funktionieren wie Reliefs, eigentlich wie Skulpturen, sagt der Direktor des renommierten Frankfurter Kunstmuseums. Ob Van Gogh Selbstporträts, von denen das Städel gleich mehrere zeigt, oder seine großen, rhythmisch gemalten, bunten Landschaften Südfrankreichs. Diese Faszination für den Begründer der Moderne teilte eine ganze Generation von Künstlern, Sammlern und Museumsleitern im frühen 20. Jahrhundert, so Philipp Demand.
Van Gogh hat die Deutschen auf eine ganz mannigfaltige Art und Weise berührt. Dieser unverstandene, manische Künstler, der angeblich nie ein Bild verkauft hat, sich dafür aber angeblich ein Ohr abgeschnitten hat. Dieses ganze Suchen, dieses Unvollendete, dieses Unvollstandene, das ist etwas, was so diesem deutschen Künstlergenius, diesem romantischen Ideal, was es in Frankreich so gar nicht gibt, doch sehr entsprochen hat.
Nur wenige Jahre nach Van Goghs Tod begann schon der Siegeszug des Künstlers, der zu Lebzeiten verkannt wurde und von seinen Bildern nicht leben konnte. Gleich Dutzende Ausstellungen überall in Deutschland rissen sich nun um die Bilder des Künstlers und befeuerten so den Mythos des Niederländers. Kein anderer Maler wurde zu Beginn des letzten Jahrhunderts so leidenschaftlich gefeiert, bewundert, kopiert und gefälscht wie der niederländische Maler Vincent van Gogh. Auch das, die Fälschungen und den legendären Gerichtsprozess in der Weimarer Republik, zeigt nun das Städel. Daher der Titel der Ausstellung »Making Van Gogh – Geschichte einer deutschen Liebe«.
Die große Liebe der Deutschen zu Van Gogh ist eine Liebe, die sich zunächst auf die Museumsdirektoren, auf die progressiven Sammler, auf die Autoren, Schriftsteller und Journalisten bezieht, die dann aber ein immer breiteres Publikum auch generiert. Und die sich eben dann darin äußert, dass eigentlich die Betrachtung Van Goghs zu dem Erweckungserlebnis wird der eigentlich gesamten deutschen Künstlergeneration der Zeit um 1905.
Making Van Gogh – Geschichte einer deutschen Liebe entzaubert den Mythos von Van Gogh als einsames und psychisch krankes Genie. Sie zeigt, wie die Vermarktungsmaschine schon kurz nach seinem Tod angeworfen wurde. Der Künstler schuf in nur 10 Jahren ein Werk von über 900 Gemälden, von denen einige Schlüsselwerke nun im Städel zu sehen sind. Darunter das berühmte Mohnblumenfeld, das aus Den Haag nach Frankfurt kam, oder die Hafenarbeiter aus Arles aus dem Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid.
Ein Beitrag zur Frankfurter Ausstellung im Städel Making Van Gogh – Geschichte einer deutschen Liebe war das von Jan Tussing. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.